Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Modernisierung. Die EU-Zahlungsdienste-Richtlinie PSD2 soll neue Banking-Konzepte ermöglichen. Durcheinander. Die Umsetzung von PSD2 sorgt für Ärger bei den Kunden. Gedankenleser. Beim Cyberthlon werden Schnittstellen zum Gehirn getestet. Und das digitale Logbuch. X.
Seit genau einer Woche ist die PSD2, also die neue Zahlungsdienste-Richtlinie, in Kraft. Die PSD2 ist, Zitat, eine EU-Richtlinie der Europäischen Kommission im Zahlungsdiensterecht zur Regulierung von Zahlungsdiensten und Zahlungsdienstleistern in der gesamten Europäischen Union und dem europäischen Wirtschaftsraum. Tja, hört sich kompliziert an, und so kompliziert wie es klingt, so unbefriedigend sieht es in der Praxis aus mit dieser PSD2. Letzte Woche trat die zweite Stufe der PSD2 in Kraft, und damit wurde für alle Banken unter anderem verpflichtend, den Zugang zu Banking-Lösungen und die Bestätigung von Transaktionen besser abzusichern. Klingt gut, sorgt aber für einigen Ärger. Warum? Das hat mein Kollege Jan Rehm recherchiert. Beginnen wir damit, was ist eigentlich das Ziel der PSD2 in aller Kürze, Jan?
Also diese EU-Richtlinie wurde auf den Weg gebracht, um 4 Ziele zu erreichen. Sie soll die Sicherheit im Zahlungsverkehr erhöhen, den Verbraucherschutz stärken, die Innovation fördern und den Wettbewerb im Markt steigern. Am deutlichsten wird der Punkt 1 für Verbraucher und auch für Drittsoftwareanbieter zu spüren sein, denn die Sicherheit muss verpflichtend durch 2-Faktor-Authentifizierung erhöht werden, und außerdem wurden einige Verfahren zur Genehmigung von Transaktionen verboten, wie die Papiertannen. Außerdem soll es spezielle Schnittstellen geben, über die auch Nicht-Banken Finanzdienstleistungen anbieten können, beispielsweise sogenannte Zahlungsauslösedienste wie Direktüberweisungen oder auch Informationsdienste, die Finanzinformationen eines Kunden quer über alle genutzten Banken abrufen können sollen.
Ja, das hört sich innovativ an, dass die Banken sich öffnen müssen. Aber was innovativ klingt, das kann in der Praxis auch für einigen Ärger sorgen, wie unser folgender Beitrag schildert.
Die Papiertannen, egal ob fortlaufend oder nummeriert, hat ausgesorgt. Künftig müssen diese Transaktionsnummern, mit denen zum Beispiel Überweisungen ausgelöst oder Daueraufträge in Kraft gesetzt werden, für jeden Vorgang neu erstellt werden. Das nennt sich dynamisches TAN-Verfahren. Das können optische TAN-Generatoren oder App-basierte Verfahren sein. Zusätzlich muss ein zweiter Faktor den Nutzer authentifizieren. Andreas Krautscheid, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands, erklärt:
Und es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, etwa per SMS aufs Handy, oder man kann es eben auch im Mobile Banking durch den Fingerabdruck machen. Wir brauchen 2 Faktoren, um eine solche Zahlung rechtswirksam auszulösen. Und deswegen müssen sich viele Kunden umstellen, aber auch Banken und auch diese Dienstleister.
Ein solcher Dienstleister ist der Hersteller der Online-Banking-App Outbank. Wie bei vielen anderen Softwareherstellern sind dessen Programmierer seit Anfang des Jahres nahezu im Dauereinsatz. Thilo Knaup über die Auswirkungen der PSD2.
Positives können wir berichten, dass mittlerweile alle Banken umgestellt haben. Negativ ist, dass die technische Umsetzung mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden war. Zum einen hatten bestimmte Banken schon vor dem Stichtag begonnen umzustellen, zum Teil eben nach dem Stichtag. Und schwierig ist in Summe, dass die Anforderungen sehr vage waren und die Banken sehr, sehr unterschiedlich interpretiert haben, wie sie das auszufüllen haben. Das heißt, das große Problem ist der Wildwuchs an Verfahren, die die Banken eingeführt haben.
Den Wildwuchs spüren vor allem, aber nicht nur, jene Bürger, die Kunde bei mehreren Banken sind. Weil die Banken die PSD2 jeweils nach eigener Interpretation umgesetzt haben, bietet jeder Bankzugang zum Teil völlig andere Zugangsmechanismen und TAN-Verfahren. Auch die Oberflächen der bankeneigenen Apps sind teils unklar. So vergebe eine Bank TAN-IDs, die der eigentlichen TAN zum Verwechseln ähnlich sähen, schreibt beispielsweise Linus Neumann, der IT-Sicherheitsexperte und Sprecher des Chaos Computer Clubs. Er habe sich dadurch aus seinem Konto ausgesperrt. Auf Twitter macht er seinem Ärger Luft.
An alle Banken, die nun Drittanbieter-Software durch obskure, selbstgekochte, nicht nachvollziehbare und völlig beknackte TAN-Verfahren ausschließen. mögen eure schwarzen Herzen in der Hölle verfaulen, unter hohen Schmerzen.
Statt auf irgendwie geartete Standardverfahren zu setzen, hat nahezu jede Bank eine eigene Kombination aus Zwei-Faktor-Authentifizierung und TAN-Verfahren eingeführt. Das führt beim Kunden dazu, dass er beim Abruf aller Konten über mehrere Banken hinweg jedes Mal andere PINs und Zweitfaktoren nutzen muss, bei fast jedem Abruf. Outbank-Sprecher Thilo Knaup.
Das heißt, für den Nutzer, der jetzt mehrere Konten verwendet, und das sind unserer Erfahrung nach sehr viele Kunden, ist es nicht nachvollziehbar, wann er was tun muss. Zum Teil werden auch Authentifizierungen angefordert, die dann nachher gar nicht benötigt werden. Also hier ist ein sehr, sehr hoher Konfusionsgrad entstanden und dem Kunden ist nicht klar, was er zu erwarten hat, weil jede Bank das sehr, sehr individuell auslegt.
Und nicht nur die Kunden sind genervt. Auch Softwareanbieter kämpfen mit den teilweise kaum nachvollziehbaren neuen Verfahren. Hinzu kommt, dass bei der Umstellung auf PSD2-konforme Lösungen alte, gut funktionierende Schnittstellen wie der etablierte Standard HBCI bei einigen Banken beschädigt wurde. Davon zeugen verärgerte Meldungen in sozialen Netzwerken. Erschwerend kommt hinzu, dass einige Banken ihre neuen Verfahren exklusiv für sich nutzen und dadurch Drittanbieter aussperren. Thilo Knaup gibt ein Beispiel.
Es gibt eine Bank, die hat ein Fototan-Verfahren. Wenn man die Banking-App direkt nutzt, der Bank, wird man auf das Fototan-App-Modul weitervermittelt, muss also quasi das Gerät gar nicht wechseln. Das ist eine Funktionalität, die ein Drittdienstleister aktuell gar nicht zur Verfügung hat. Das heißt, der Drittanbieter muss dann dem Kunden zwei Geräte vorschlagen, mit dem er dann dieses Tarnverfahren nutzen kann. Das ist natürlich eine Benachteiligung. Das heißt, wir vermuten, dass Banken jetzt schon auch die Gelegenheit genutzt haben, hier für sich die Prozesse besser zu gestalten, als sie für Drittanbieter zur Verfügung gestellt werden.
Also das von Thilo Knaup beschriebene Vorgehen, das würde ja, wenn ich Sie, Jan, vor dem Beitrag richtig verstanden habe, den Zielen der PSD2 zuwiderlaufen. Sehe ich das richtig?
Na, das sehen Sie ganz richtig, Manfred, weil ja eigentlich gerade Drittanbieter gestärkt werden sollen und der Wettbewerb angekurbelt werden soll. Aber, und das ist etwas ironisch, unfreiwillig kurbeln die Banken den Wettbewerb doch und ja und richtig ordentlich und zwar untereinander an, denn Kunden planen vermehrt zu Banken zu wechseln, bei denen die Schnittstellen erstens funktionieren und zweitens am wenigsten nerven. Das bestätigten mir sowohl Outbank-Sprecher Knaup als auch Linus Neumann, mit dem ich kurz vor unserer Aufzeichnung telefoniert habe.
Und woran liegt dieser Wildwuchs, den Sie im Beitrag beschrieben haben? Ich hatte ja eher den Eindruck, dass die EU-Kommission recht klare Vorgaben gemacht hat.
Die Vorgaben sagen nur, dass zwingend Zwei-Faktor-Authentifizierung und dynamisch generierte TANs eingesetzt werden müssen. Die Umsetzung blieb den Banken überlassen und die haben sich, das darf man ruhig so sagen, richtig ausgetobt. Es gibt wahrscheinlich keine zwei Banken, die die gleiche oder ähnliche App-TAN-Verfahren einsetzen. Und aus eigener Erfahrung bei einer Bank, die ich nutze, muss ich eine Transaktion per Code, bei der anderen per biometrischem Merkmal authentifizieren. Vor allem die Softwarehersteller, die hätten sich gewünscht, dass hier wirklich klare Vorgaben auch technisch erfolgen und standardisierte Verfahren eingeführt worden wären.
Ja, was ich mich ja, Jan, angesichts der durchaus chaotischen Situation frage, wurde die Sicherheit durch die PSD 2 und ihre praktische Umsetzung jetzt wirklich gestärkt oder hat man vielleicht sogar das Gegenteil erreicht?
Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten und die Meinungen gehen dabei auch durchaus auseinander. Es gibt einerseits die Auffassung, wie sie auch Thilo Knaup vertritt, dass die Verfahren an sich, egal wie unterschiedlich sie auch sind, insgesamt technisch sicherer sind. Allerdings könnte die Konfusion der Nutzer zu Unsicherheiten führen. Linus Neumann dagegen prangert an, dass sichere Verfahren kaputt gemacht wurden, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung teilweise absolut unzureichend umgesetzt wurde und zudem die Prozesse so kompliziert seien, dass selbst die Banken zur Lösung von Problemen auf einfache Mittel wie ja zum Beispiel die Kommunikation mit dem Kunden per SMS zurückgreifen. So versenden sie beispielsweise eine SMS mit ja, neuen Zugangscodes, wenn der Kunde sich durch Fehlnutzung der neuen Verfahren aus seinem Konto ausgeschlossen hat, was dann natürlich kein bisschen sicherer ist als das vorherige SMS-TAN-Verfahren.
Eine Einschätzung, sind das jetzt alles Anlaufprobleme oder muss die Richtlinie bzw. die nationale Umsetzung überarbeitet werden?
Einiges könnten Anlaufschwierigkeiten sein, wie beispielsweise die Kommunikationsstörung beim App-TAN-Verfahren, unter dem ich selbst regelmäßig bei meiner Hausbank leide. Der Wildwuchs dagegen und die kaputten, etablierten Verfahren sind, fürchte ich, nicht vorübergehend. Hier werden nur klare Vorgaben und klare Standards für Besserungen sorgen. So fordert Thilo Knaup von Outbank dringend nachzuarbeiten. Linus Neumann plädiert für standardisierte Lösungen zur Zwei-Faktor-Authentifikation, wie solche Lösungen, die auf der branchenübergreifenden Initiative for Open Authentication basieren.
Jan Rehm über die Probleme nach der Einführung der PSD2 in der Praxis. Vielen Dank.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
Also das ist wirklich ein lang gehegter Traum vieler Computerforscher, der direkte Link zwischen Mensch und Maschine. Nicht über die Augen und den Monitor, nicht über die Finger und die Tastatur, sondern unmittelbar zwischen Gehirn und Computer. Und es gibt ihn schon, diesen Link, doch so einfach wie eine USB-Verbindung ist er noch lange nicht. Trotzdem bietet ein Brain-Computer-Interface viele neue Perspektiven, vor allem für Menschen mit Handicap. Am Dienstag fand in Graz an der TU ein Wettbewerb unter Forscherteams statt, der vor allem eins sollte, nämlich zeigen, in welchen Bereichen überall diese Brain-Computer-Interfaces Behinderte bereits unterstützen können. Der Wettbewerb ist einer von 6 in der Cybathlon-Reihe und mit dem Organisator Professor Gernot Müller-Putz bin ich nun verbunden. Herr Müller-Putz, ausgelobt werden sollte ja das beste Brain-Computer-Interface. Wer hat denn gewonnen?
Ja, das italienische Team WHI oder WHI aus Padua hat gewonnen. Es war ein sehr spannendes Rennen, aber schlussendlich war dann der Pilot aus dem WHI-Team deutlich schneller und hat verdient auch den Sieg gemacht.
Pilot hört sich so an, als wenn der einen Rennwagen steuern musste?
Ja, das hört sich so an. Tatsächlich macht es Sinn, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Piloten zu nennen, denn sie steuern etwas, wie auch ein Pilot was steuern würde, ein Flugzeug oder ein Schiff. Und in diesem Falle wurde ein Avatar durch einen Task gesteuert, nach links zu fahren, nach rechts zu fahren, beziehungsweise auch mal das Licht einzuschalten oder einfach gar nichts zu tun. Auch das ist wichtig im Brain-Computer-Interface, muss richtig erkannt werden. Insofern ist die Namensgebung schon okay.
Es geht ja bei diesen Brain-Computer-Interfaces um eine Schnittstelle zwischen der Gedankenwelt des Piloten oder der Pilotin einerseits und einem Computer auf der anderen Seite. Wie muss man sich solch ein BCI konkret vorstellen?
Ja, so ein Brain-Computer-Interface schaut im Wesentlichen so aus. Die Gehirnströme werden mit Hilfe einer Elektrodenkappe gemessen. Das heißt, Elektroden werden an der Kopfoberfläche angebracht und mit Hilfe eines EEG-Verstärkers verstärkt, digitalisiert und dann in ein Computersystem eingespeist. Und dort gibt es dann verschiedene Algorithmen, Signalverarbeitungsalgorithmen, Mustererkennungsalgorithmen, die versuchen, verschiedene Gehirnmuster zu erkennen und dann entsprechende Kommandos zu erstellen.
Auf welchen Grundlagen werden diese Hirnströme verarbeitet? Woher weiß man, welche Ströme man auswerten muss?
Ja, man misst Hirnströme von vielen Elektroden in solch einem Fall und man verwendet die gesamte Information, die daherkommt. Wie weiß man, was man auswerten soll? Eine gute Frage. Man gibt beim Training vor, welche Gedanken unter Anführungszeichen die Piloten sich machen sollen. Zum Beispiel an eine rechte Handbewegung denken oder im Kopf ein Lied singen oder Kopfrechnen. Und so sammelt man Beispiele für die jeweiligen einzelnen Tasks. Hat die dann, kann dann mit Hilfe der Mustererkennung einen Classifier trainieren und mit Hilfe des Classifiers kann dann zukünftige Hirnströme unterschieden werden und einer eindeutigen Klasse, wenn möglich, zugeordnet werden.
Sie haben von Classifiern geredet. Wie muss man sich das genau vorstellen? Was wird da genau gelernt?
Im Wesentlichen kann man Parameter aus den Gehirnströmen extrahieren und diese Parameter beschreiben im Üblichen die Gehirnströme. Hat man zwei verschiedene Beispiele von Gehirnströmen, sozusagen einmal für rechte Hand bewegen und einmal für singen, dann schauen diese Parameter unterschiedlich an. Mit den Machine Learning Methoden lernt man dann ein Modell, das versucht, diese Parameter dann dem einen oder dem anderen zuzuweisen.
Und welche Fähigkeiten bzw. Merkmale dieser Hirnströme oder der Brain-Computer-Interfaces wurden in Ihrem Wettkampf konkret verglichen?
Also im Wettkampf selber, das ist jedem Team freigestellt, welche Art der Signalverarbeitung und Machine Learning gemacht werden kann. Das könnten Parameter im Zeitbereich sein, also die den Zeitverlauf der Signale darstellen, aber auch im Frequenzbereich. Es gibt unterschiedliche Oszillationen in den Gehirnströmen, die können ausgewertet werden. Da gibt es keine Vorgaben. Das Wichtige ist, dass die Gehirnströme sauber gemessen werden. Das heißt, es ist nicht erlaubt, mit den Zähnen zu knirschen für eine Klasse und mit den Augen zu zwinkern für eine andere Klasse. Da wurden dann auch noch Artefakterkennungsalgorithmen mit eingebaut, denn die müssen dann erkennen, ob das wirklich reine Gehirnströme sind.
Das Brain-Computer-Interface wird ja oft genannt im Zusammenhang mit neuen Chancen und Möglichkeiten für vor allen Dingen behinderte Menschen. Wie sehen Sie das? Welche Potenziale haben denn diese Brain-Computer-Interfaces? Was wird in Zukunft vielleicht möglich sein?
Ja, was wird möglich sein? Ich denke, ein wichtiger Beitrag aus dem Brain-Computer-Interface ist es, für Personen mit schweren Beeinträchtigungen, die ihre Kommunikationsvermögen verloren haben, dass man damit wieder Kommunikation herstellen kann. Das funktioniert im Labor bereits sehr gut. Es braucht noch ein paar Dinge, die da gemacht werden müssen, aber das könnte dann einmal ein wesentlicher Beitrag sein. Wir in Graz arbeiten auch daran, mit Hilfe von Brain-Computer-Interfaces und sogenannten Neuroprothesen die Greif- und Armbewegung von hochquerschnittgelähmten Personen wiederherzustellen. Wir haben einiges gemacht, um mit Hilfe einer Neuroprothese die Greiffunktion bei hochquerschnittgelähmten anzusteuern. Die Signale sozusagen kommen dann aus dem Kopf. Die Personen haben eine Motorintention, eine Bewegungsintention, die soll gemessen werden, erkannt werden und dann entsprechend in die Bewegung umgesetzt werden. Das ist eine der Forschungsrichtungen, die wir hier betreiben in Graz.
Wie nah an der Praxistauglichkeit oder besser gesagt an der Alltagstauglichkeit ist das schon, was Sie gerade beschrieben haben?
Ich würde sagen, das ist noch Laborbetrieb. Es gibt noch einige Baustellen hierbei, muss man sagen. Wir untersuchen, ob man verschiedene Intentionen von verschiedenen Griffen, sozusagen das Handöffnen oder das Handschließen, das Drehen der Hand, ob man das ja unterscheiden kann. Das geht bei ausgewählten Experimenten schon ganz gut. Die Übertragung in den Alltag, da ist es aber noch mit etwas Schwierigkeiten verbunden. Da sind wir daran, uns zu überlegen, wie wir das am besten machen. Dann sind natürlich noch immer sehr viele Kabel irgendwie am Weg, die man verschwinden lassen möchte. Auch die EEG-Kappen sind zurzeit so gemacht, dass man sie im Labor sehr gut verwenden kann. Man möchte aber damit wahrscheinlich weniger in der Öffentlichkeit auftreten. Das heißt, auch da gibt es Aspekte, die noch beachtet werden müssen.
Aber wenn Sie die nahe Zukunft betrachten, wird es tatsächlich vielleicht in ein, zwei Jahren soweit sein, dass zum Beispiel behinderte Menschen mit diesem BCI tatsächlich arbeiten können und ihre Welt einfacher gestalten können?
Ich denke, ein, zwei Jahre ist noch etwas zu früh gegriffen. Ich möchte auch keinen Ausblick geben, wann das wirklich sein wird. Es wird in naher Zukunft soweit sein, dass erste Brain-Computer-Interfaces angewandt werden können. Wann das genau sein wird, das kann man nicht sagen. Es hängt auch davon ab, wie entsprechend ausgestattet die diversen Forschungsgruppen sind, finanziell meine ich, um auch die finale Umsetzung dann zu machen, auch ob man eventuell mit einem industriellen Partner dann eine Umsetzung machen kann.
Das war Gernot Müller-Putz über den Cybathlon-Wettkampf der Brain-Computer-Interfaces diese Woche an der TU in Graz.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 38.8.4.
Chefs sind wie Götter. Deren Aufenthaltsort verlegte der griechische Philosoph Epikur, 341 bis 271 vor unserer Zeitrechnung, vom Olymp in die Intermundien, die Zwischenwelten, wo jene Götter ausschließlich damit befasst waren, erhaben zu sein. Heute würde man sagen, leistungsorientiert, durchsetzungsfähig und führungsstark. Seinerzeit waren sie damit vollauf beschäftigt und griffen deshalb nicht weiter ins weltliche Geschehen ein. Es war ihnen egal und sie konnten einem egal sein. Mit X bezeichnet man ein derartiges Desinteresse in der Digitaltechnik. Da gibt es ja 0 und 1 und eben auch X. Egal ob 0 oder 1, es spielt keine Rolle, man braucht sich nicht drum zu kümmern. Don't care wird deshalb dieser Zustand digitaler Belanglosigkeit auch genannt. X. Außerdem wird X als Platzhalter für den unwichtigsten Teil eines Buzzwords verwandt. SaaS, Software as a Service. PaaS, Platform as a Service. XaaS, alles, was auch immer, as a Service. SDN, Software Defined Networking. SDS, Software Defined Storage. SDM, Software Defined Mainframe. SDX, egal was, wenn Software Defined ist, wird sich schon gut verkaufen. Chefs gibt's auch mit dem Belanglosigkeits-X. Der CEO ist der oberste Chef, der COO der Chief Operating Officer, Chief Financial, Chief Information, Chief Information Security Officer. Summarisch bezeichnet man solche Leute als CXO. Egal was, Hauptsache Chef. Und es werden immer mehr. Da ist es gut, Epikuräer zu sein.
Digitales Logbuch. Name: Killer Achim. File closed.
Die Bundesregierung hat ihre Blockchain-Strategie vorgelegt. Das ist die erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
In der Strategie sind 44 Maßnahmen zur Nutzung und Förderung der Technologie aufgeführt. So plant die Bundesregierung etwa, Energieanlagen blockchain-basiert an eine öffentliche Datenbank anzubinden. Außerdem soll die Verifikation von Hochschulzertifikaten auf Basis der Blockchain gefördert werden. Der Digitalverband Bitkom begrüßte das Vorhaben. Die Initiative könne der jungen Technologie den nötigen Schub verleihen. Von den Grünen kam die Kritik, dass die Strategie wenig Antworten auf drängende Fragen liefere, zum Beispiel zur steuerrechtlichen Behandlung von Krypto-Token. Die FDP kritisierte die ablehnende Haltung gegenüber der geplanten Facebook-Digitalwährung Libra. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Stablecoin, der an einen Währungskorb gekoppelt ist und so vor starken Kursschwankungen geschützt werden soll. In der Blockchain-Strategie steht, man werde sich auf europäischer und internationaler Ebene dafür einsetzen, dass Stablecoins keine Alternative zu staatlichen Währungen werden. Als Blockchain bezeichnet man eine Liste aus kryptografisch verketteten Datensätzen. Die Digitalwährung Bitcoin ist ein Anwendungsbeispiel dieser Technologie.
Die Ursache für das Datenleck mit Patienteninformationen waren wohl falsch eingerichtete Server.
Anfang der Woche hatte unter anderem der Bayerische Rundfunk über das Datenleck berichtet. Insgesamt 16 Millionen Datensätze von Patienten aus 50 Ländern waren frei im Internet aufrufbar. Es handelte sich um Röntgenbilder, MRT-Aufnahmen und persönliche Informationen. Schuld sollen falsch konfigurierte Server gewesen sein, die als Sammelstelle für derartige Bilder dienen. Sicherheitsforscher waren laut dem Online-Portal heise.de auf IP-Adressen dieser Server gestoßen und konnten so auf die Bilder zugreifen. In Deutschland sind laut dem Bericht mehr als 13.000 Datensätze von Patienten betroffen. Der Bundesbeauftragte für Datenschutz, Ulrich Kelber, sagte, dass nun geklärt werden müsse, ob möglicherweise auch Drittanbieter in der Verantwortung stehen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass hohe Bußgelder verhängt würden.
Facebook-Chef Mark Zuckerberg lehnt eine Ausspaltung seines Konzerns ab.
Zuckerberg hat sich am Donnerstag in Washington mit US-Senatoren getroffen. Der Republikaner Josh Hawley soll ihm dabei geraten haben, WhatsApp und Instagram zu verkaufen, wenn er es mit dem Schutz der Privatsphäre ernst meine. Das sagte Hawley selbst nach dem Treffen. Zuckerberg soll ihm entgegnet haben, dass er das nicht für eine tolle Idee halte. Es gab auch ein Treffen zwischen Zuckerberg und US-Präsident Trump, von dem jedoch keine Details bekannt sind. Facebooks Dienste haben insgesamt über 2,5 Milliarden Nutzer. Kürzlich haben mehrere Dutzend US-Bundesstaaten eine Untersuchung wegen möglicher Kartellrechtsverstöße durch Facebook eingeleitet. Es geht darum, ob der Konzern die Auswahlmöglichkeiten der Verbraucher eingeschränkt und die Preise für Werbeanzeigen hochgetrieben hat.
Amazon will bis zum Jahr 2040 kohlendioxidneutral werden.
Das hat Konzernchef Jeff Bezos Ende der Woche in Washington angekündigt. Um das Ziel zu erreichen, will der Online-Händler die Energieversorgung seiner Infrastruktur innerhalb von 11 Jahren komplett auf erneuerbare Energien umstellen. Zudem hat Amazon angekündigt, 100.000 elektrische Lieferwagen des amerikanischen Elektroauto-Startups Rivian zu kaufen. Bisher hat das Unternehmen noch nicht mit der kommerziellen Fertigung von Lieferfahrzeugen begonnen. Die ersten Modelle sollen im Jahr 2021 an Amazon ausgeliefert werden.
Finanzmarktexperten sagen Digitalgeld keinen schnellen Siegeszug voraus.
Die Wahrscheinlichkeit, dass digitale Währungen innerhalb des nächsten Jahrzehnts zum Hauptzahlungsmittel avancieren, wird im Schnitt bei gut 20% veranschlagt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Mannheimer Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. An der Umfrage haben knapp 200 Finanzexperten teilgenommen. Die Autoren schreiben, dass kritische Äußerungen der Finanzministerien in Deutschland und Frankreich bezüglich Digitalwährungen die Erwartungen der Experten eingetrübt zu haben scheinen.
Ermittler haben eine internationale Streaming-Bande ausgehebelt.
Die Verdächtigen betrieben Server mit Inhalten von Pay-TV-Sendern. Ihre Kunden konnten diese Inhalte für einen Bruchteil des eigentlichen Preises anschauen. Die Ermittler haben nun 200 dieser Server in Europa vom Netz genommen. Das teilte die europäische Justizbehörde Eurojust Mitte der Woche mit. Nach Schätzungen der Ermittler beläuft sich der Schaden für die legalen Anbieter der Inhalte auf etwa 6,5 Millionen Euro. 22 Verdächtige seien identifiziert worden. Ob es Festnahmen gab, ist unklar.
Mindestens 75 Staaten betreiben Überwachung auf Basis künstlicher Intelligenz.
Das geht aus einer Untersuchung von 176 Staaten durch eine US-Denkfabrik hervor. 64 dieser Länder verwendeten demnach Videoüberwachung mit biometrischer Gesichtserkennung. 52 Staaten würden auf smarte Polizeiarbeit setzen, bei der etwa mittels statistischer Methoden zukünftige Verbrechen vorhergesagt würden. Der Studienautor schreibt, dass über die Hälfte der fortgeschrittenen Demokratien auf derartige Methoden setze. Bei autokratisch geführten Staaten seien es lediglich 37%.
Nach dem quasi landesweiten Datenleck in Ecuador gab es nun erste Festnahmen.
Anfang der Woche hatten Sicherheitsforscher vermeldet, dass persönliche Informationen von nahezu allen Einwohnern Ecuadors öffentlich im Internet abrufbar waren. Die Datensätze enthielten unter anderem Meldedaten, Finanzinformationen und Details zu Fahrzeugen. Nun wurden laut einer ecuadorianischen Zeitung zwei Vertreter eines mutmaßlich verantwortlichen Unternehmens vorübergehend festgenommen. Zudem seien Computer beschlagnahmt worden. Laut dem Ministerium für Telekommunikation habe das Unternehmen nicht im Besitz der Daten gewesen sein dürfen. Vermutlich sei die Firma an die Informationen gelangt, als sie unter der vorherigen Regierung mehrere staatliche Aufträge erhalten habe.
Sternzeit, 21. September. Gustav Holst und die kosmischen Harmonien. Es gibt nur wenige Musikstücke, die von ihrem Komponisten einen Bezug zur Himmelskunde erhalten haben. Beispiele aus dem Barock und der Klassik sind etwa die 4 Jahreszeiten von Antonio Vivaldi, die Jupiter-Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart oder auch die Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven. Sowohl die Jupiter-Sinfonie als auch die Mondscheinsonate erhielten ihren Beinamen allerdings erst einige Jahre nach dem Tode der Komponisten. Die 7 Sätze der aus der Zeit des Ersten Weltkriegs stammenden Orchestersuite Die Planeten sind den 7 damals bekannten Planeten gewidmet. Allerdings weniger aus astronomischer als aus astrologischer Sicht. Entsprechend kommt die Erde nicht vor. Ihr Komponist, der Engländer Gustav Holst, hatte sich zuvor von seinem Freund Alan Bax, einem britischen Schriftsteller und Journalisten, in die Prinzipien der Astrologie einführen lassen. Holst wurde heute vor 145 Jahren in Cheltenham in der englischen Grafschaft Gloucestershire geboren. Sein Vater war Pianist und Klavierlehrer und seine Mutter dessen ehemalige Schülerin, sodass der junge Gustav in einem musikalisch geprägten Elternhaus heranwuchs. Er selbst zählte seine Komposition, die ihn auch international bekannt gemacht hat, übrigens nicht gerade zu seinen gelungensten Arbeiten. Vielmehr zeigte er sich später oft enttäuscht darüber, dass seine anderen Werke durch den Erfolg der Planeten völlig in den Schatten gestellt wurden.
Macht Digitalisierung die Schule besser? Diese Frage wird gleich bei Streitkultur diskutiert, um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.